Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schönen guten Abend. Heute Mittag saß ich Nansen, Ecke Weserstraße, in einem wirklich tollen Pizzaladen, dessen Namen ich nicht nenne, damit da nicht alle hingehen. Und es war dann endlich wirklich blauer Himmel. Ich sinnierte über den triumphalen Erfolg der gestrigen Radio 1 Radio Show. Und die Pizza stand da, die Sonne schien, es wurde richtig warm. Draußen saßen die Hipster, es lief das andere kaputte Volk aus Neukölln vom Schaufenster vorbei. Und dann fing dieses Lied an zu spielen, das ich zum ersten Mal im Alter von 12 Jahren gehört habe und das mich seitdem nie wieder verlassen hat. Und es war perfekt, es passte alles. Und plötzlich fingen alle an zu tanzen in dem Laden und sangen mit. Und es war ein unglaublicher Moment, bis ich wieder zu mir kam und merkte, ich war der Einzige, der tanzte. Und dann bin ich auch schnell gegangen. Aber es war ein tolles Erlebnis und ich war glücklich. Ich war diesen einen kleinen Moment glücklich. Und ich werde jetzt wieder glücklich sein, denn der Soundcheck hier auf Radio 1 steht an mit tollen Platten und tollen Gästen. Die Platten kommen von den Two Bears, von Django Django, von Blockhead und Norah Jones. Zu Gast heute Kai Müller, schönen guten Abend.
Hallo.
Vivian Perkovic.
Hallo.
Martin Böttcher ist dabei.
Hallo.
Jochen Saupe ist der Techniker. Mein Name der Tänzer, der Idiot, Nansen-Ecke, Weserstraße, ist Andreas Müller. Und wir fangen an mit Norah Jones, bitte.
Genau, einer Künstlerin, deren Namen ich erstmal nicht nenne, weil ich ein Bild in Erinnerung rufen will. Ein Bild des Triumphs, das um die Welt gegangen ist. Und es zeigt ein Mädchen, relativ jung, mit lockigen Haaren. Auf seine Frisur hat es nicht besonders viel Mühe verwandt, muss es auch nicht. Die braunen Rehaugen machen sowieso alles wett. Ja, und so steht sie vor einer geballten Reporterschar und versucht, die 5 Grammys, die man ihr in die Arme gelegt hat, zu balancieren. Und das funktioniert nicht so richtig. 5 Grammys für ein Debütalbum, das ist schon viel, aber dann 5 Grammys in einem Arm, das ist offenbar zu viel. Jedenfalls einer rauscht zu Boden. Und das war damals auch ein Sinnbild vielleicht. Norah Jones wurde über Nacht berühmt, aber sie bekam einfach zu viel des Lobes. Sie wurde berühmt mit einer Platte, die seitdem, tja, als der Beginn der musikalischen Latte Macchiato-Kultur gelten kann. Aber das Problem ist jetzt, man hat das alles von ihr schon mal gehört. Also dieses Latte Macchiato-Etikett, die Grammy-Bürde in frühen Jahren, die Rehaugen. Das alles ist schon so oft durchgenudelt worden und wird auch immer und immer wieder und nun auch von mir durchgenudelt, dass es schwer fällt, sich überhaupt für diese Musikerin nochmal neu oder irgendwie anders zu interessieren. Und man muss ehrlich sein, bislang gab es auch gar keinen Grund dafür. Sie hat 4 weitere Alben aufgenommen, jetzt erscheint ihr 5. Und wenn man nicht wüsste, dass der Produzent, dem sie sich zugewandt hat, ein ganz besonderer Produzent wäre, dann würde man denken, na ja, eine weitere Norah Jones-Platte, gediegener Pop-Jazz, viel Piano, schöne Balladen, samtiger Sound, auch tolle Lyrics zum Teil. Und einmal hat sie ja sogar versucht, den Sound von Tom Waits in ihre Musik hineinzuholen. Aber man wüsste eigentlich ganz genau, was auf einen zukommt. Und das ist diesmal ein Irrtum. Denn der Produzent war Danger Mouse oder auch Brian Burton. Und dass es überhaupt zu dieser Kooperation gekommen ist, das erklärt sich eigentlich nur, wenn man weiß, dass Brian Burton für sein Projekt italienische Filmmusik in so eine Art Pop-Bastard-Album zu verwandeln, dass sie für dieses Album auf Norah Jones zugegangen ist 2011. 3 Titel hat sie damals mit ihm eingesungen. Und daraus entstand dann für sie die Idee, sich an diesen Mann zu wenden. Das ist nicht ganz selbstverständlich für eine Frau, die eigentlich die Traditionen bevorzugt. Jedenfalls immer auf Traditionen gesetzt hat. Unter anderem auch, weil ihre Stimme zum Beispiel zu Country-Musik wunderbar passt. Das hat sie ein Album lang auch demonstriert. Aber ja, mit Brian Burton Danger Mouse sich einzulassen, das bedeutet, etwas Neues zu versuchen. Und insofern ist der Schritt schon mal mutig. Aber was dann daraus geworden ist, das ist noch viel besser.
Ja, das war tatsächlich Norah Jones, Say Goodbye, aus diesem Album Little Broken Hearts hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ich freue mich.
Über das neue Danger Mouse Album.
Egal. Ich freue mich, dass wir endlich die Sängerin mal wirklich hören können mit einer Tiefe, wie sie wirklich nur dann eben wenige Sänger und Sängerinnen. Also ich habe mich immer gefragt, was das gewesen soll, weil das immer verschwand hinter dem Scheiß, den man ihr an Musik drumherum gemacht hat. Und meine Güte, ist das gut. Das ist richtig gut.
Ja, das warum ging mir auch so. Und natürlich intuitiv, weil es ein ganz moderner Sound ist, den man von ihr nicht erwartet. Aber auch, weil sie auf einer inhaltlichen Ebene etwas Schwieriges versucht, das ihr wunderbar gelingt, nämlich etwas, das ja vor ihr auch schon viele versucht haben, aber eben selten so konsequent durchziehen. Es wird ein Trennungsschmerz verarbeitet. Nun kann man sagen, oh, wie viele Alben wurden nicht schon aufgenommen, nachdem eine Beziehung in die Brüche ging. Stimmt, ja. Ist auch alles gut, ist auch alles schön. Nur, dass sie jetzt tatsächlich so eine Art dramaturgischen Bogen um die Trennung, das sich finden müssen, dass diese Schlangenlinien das wieder zurück wollen, aber wissen, dass die Trennung doch endlos ist, bis man am Ende praktisch bei einer neuen Persönlichkeit angekommen ist, die sie auch in sich selbst neu inszeniert. Also Norah Jones ist am Ende eine völlig andere Frau, als sie am Anfang ist. Das hat schon Klasse, muss man sagen. Wirklich klasse. Man könnte jetzt sozusagen jeden einzelnen Song daraufhin abklopfen, welches Stadium der Verarbeitung hier gerade besungen wird. Und es wirkt nie platt, muss man sagen.
Nee, also da sind echt genau diese Situationen sowohl inhaltlich von den Texten, finde ich, aufgegriffen, die das genau festnageln, dieses Zwischenstadium, diese seltsame Betäubtheit, die ja herrscht, wenn man sich getrennt hat. Und der Sound greift das genauso auf, ohne sich zu sehr festzulegen, weil in diesem Stadium ja auch gar nichts festgelegt ist. Ich habe überlegt, was ist denn der Sound eigentlich von einer Trennung tatsächlich? Und ich finde, das beste und treffendste Geräusch eben dafür ist diese verhallende, einzeln geschlagene Akkord der E-Gitarre. So dieser Dire Straits Sound, der da total kitschig ist, aber wenn er so alleine hallig steht, finde ich, das gut trifft. Oder eben, und die macht nimmt Danger Mouse auch auf diesem Album, diese einzeln angeschlagenen Tasten in den obersten Oktaven eines Pianos. Und das sind die eigentlich die beiden Sounds, die da so durchziehen.
Und das war schon ein Glücksgriff, dass Danger Mouse jetzt zusammen mit Norah Jones das gemacht hat, weil ich finde auch, dass es ein super Album ist, aber trotzdem was bei mir im Hinterkopf immer die ganze Zeit so mitschwingt, ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses Eels-Album erinnert, was auch so ein Trennungsschmerz-Album war und wo man sich danach auch so ein bisschen verarscht fühlen konnte, weil er wenige Monate später so ein das Nachfolgealbum nachgeschoben hat, was angeblich zur gleichen Zeit wie dieses Trennungsalbum entstanden ist. Und da war er schon wieder in einer Beziehung und hat schon wieder dieses Ganze gefeiert. Und deshalb darf man, glaube ich, nicht vergessen, bei jemand wie Norah Jones, dass die, also sie selber sagt ja, das war so ein Low-Key-Ding. Sie hat halt Danger Mouse sich mit ihm getroffen und dann haben sie halt angefangen, da in 2 Monaten Songs zu schreiben und da war vorher noch gar nichts da und so. Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen, dass das so ein ungeplantes Ding sein soll. Ich glaube, das ist so, das ist schon auch, ja, man hat ist, versucht, natürlich ist es super gelungen,
es ist ja quasi ein Roman, wenn du so willst und natürlich
aber,
große
ist, aber ich glaube, dass es gesteuert ist. Also ich glaube, das, da hat sich jemand was überlegt und da gibt es ein Image, was verkauft werden soll.
Ich verstehe deine Angst. Ich fühle sie, ich kann sie spüren auch hier in der Luft jetzt. Aber das müssen wir einfach mal kurz vergessen können, weil das ist einfach zu gut, was wir hier hören können. Das Titelstück der neuen Norah Jones-Platte, Little Broken Hearts, war das hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich liebe diese Norah Jones-Platte. Ich fand es immer grauenvoll, was sie gemacht hat, aber meine Güte. Und dieser Noir-Sound, der hier gebastelt wurde, Freunde, das ist doch die Platte, die Lana Del Rey hätte machen können. Oder
ich wusste,
vielleicht auch machen
dass du das
müssen.
Sagst. Ich wusste, dass du das mit Lana Del Rey sagst.
Wer macht die Platte? Norah Jones. Es ist unglaublich, dass ausgerechnet sie diese Platte macht, die andere hätte machen sollen.
Ja, aber weil die einfach auch wirklich wohl eine bessere Musikerin ist und da schon eigentlich auch mehr Gespür hat. Und ich glaube, dass ihre Karriere ihr geholfen hat, sie so sehr zu sich zu finden, um jetzt hier krasse Liebesgeschichte gerade zu Ende zu sagen, ja, okay, wir gehen jetzt 2 Monate ins Studio und marinieren in dieser Stimmung.
Genau, und man darf das, glaube ich, nicht vergessen. Lana Del Rey, die steht halt
für operierte Lippen.
Nee, aber sie steht vor allem am Anfang was auch immer da nochmal kommen wird. Vielleicht ist das ist der Anfang auch gleichzeitig das Ende. Das kann natürlich sehr gut sein. Aber
die
Lana
ist schon weg. Ich weiß gar nicht, wieso ihr überhaupt noch über die
kommt
sprecht.
Bestimmt nochmal wieder. Aber Norah Jones am Anfang, ich meine, als sie damals dieses erfolgreiche Album da gemacht hat, das war, glaube ich, auch für sie selber so ein Schock. Das hat man ja danach gesehen an den Alben, die sie gemacht hat. Sie hat ja da zum Teil versucht, richtig schräge Sachen zu machen, um, glaube ich, aus dieser Falle rauszukommen, aus dieser Kaffeehaus-Dudelmusik-Falle, jazziger Pop oder sowas. Und hat, glaube ich, dann auch nicht immer die besten Entscheidungen so getroffen, um richtig gute Musik zu machen. Und jetzt, und deshalb ist es, glaube ich, so ein Glücksmoment, hat sie den richtigen Typen, der ihr den richtigen Sound bastelt und vielleicht auch das richtige Image irgendwie.
Und das ist doch auch eigentlich total überraschend, finde ich. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Danger Mouse, dass der jetzt so einen Sound ausgräbt. Also das ist so dieses, da sind ja auch alle Arten von Musik, die Norah Jones vorher benutzt hat, klingen so an. Also auch so dieses Country-eske, der Noir-Sound jetzt nicht. Aber und dann kommt aber so dieses, das Destillat tiefgefroren der 80er-Musik, die entrückt und viel kälter ist als der Schmerz oder dieses Leid, das sie ja da gerade transportiert. Und genau deswegen, finde ich, funktioniert das so gut. Mhm. Also weil es eben genau, wie du sagtest, Kai, dass es nicht so sich suhlt in diesem ganzen Gefühl und in der Emotion, sondern dass es so ein bisschen abgestanden ist, so ein bisschen wie so ein Phantomschmerz nach einer Amputation. So besingt die das. Und das ist super.
Genau, das ist das. Das ist die größte Leistung eigentlich, dass im Trennungsschmerz die Musik selbst entfühlt wurde oder entfühligt wurde, in eine Schwerelosigkeit überführt wurde, für die eigentlich nur Danger Mouse auch in Frage kommt. Ich meine, er ist ja der Meister einer, wenn man so will, pointierten Ambivalenz. Ich glaube, es gibt da nur Damon Albarn, der ihm da quasi nahe kommt, mit so komischen, so stets holpernden Beats. Im Grunde einer Musik, die sich immer so im Ungefähren auffällt. Aber tatsächlich ging es mir auch so, der Sound selbst, der ja ein starker Analog-Sound ist, der wirkt so wie in einem schalltoten Raum produziert. Er hat überhaupt keine Verbindungen nach außen. Es gibt quasi keine Vorwelt, keine Nachwelt. Es gibt keinen sozusagen enttäuschten Geliebten, der plötzlich durch die Tür tritt oder Norah Jones die Gelegenheit gibt, wirklich wütend zu werden und mal aus der Haut zu fahren. Ich meine, also dann auch Gefühlsregungen zuzulassen, expressivere Gefühlsregungen, die natürlich auch eigentlich zu einem solchen Album gehören. Den einzigen Zorn, den ich quasi mal gehört habe, der ist auch wieder so ein sublimierter, da am Ende des vierten Songs oder weiter gibt es so eine Art, ja, Gefühlswallung, in dem der Song selbst sich aufschwingt und immer größer wird und gewaltiger und so weiter. Und das ist aber natürlich nur vermittelt. Das ist nicht sie, die als Akteurin tatsächlich Zorn auslebt. Ich habe, sage ich ganz ehrlich, das aber auch ein bisschen vermisst. Es ist jetzt nichts, was ich der Platte zum Vorwurf mache, weil ich mir auch nicht sicher genug bin. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, ob das, was ich vermisse, aus gutem Grund fehlt. Und dass das genau die Platte, wie ich ja sagte, in ihrer Ambivalenz quasi erhält. Mhm. Aber es bleibt natürlich, wie wir, glaube ich, schon gesagt haben, auch ein stark überpointiertes Kunstprodukt.
Aber was fehlt dir denn?
Natürlich, wenn man so will, mal echtes Gefühl. Die Frage ist aber, die ich mir selber stelle, gehört das dahin?
Nee, null. Genau, weil der Zustand, den sie ja beschreibt, und also das finde ich eigentlich auch echt bemerkenswert, dass die in Klausur gehen und beide das Gefühl so sehr treffen. Dieser Zustand, hier Trennung, Leid, und da passiert aber erstmal, das ist Trauma irgendwie. Und Trauma, dieser Schaden an der Seele, und die Seele schwitzt nicht, die blutet nicht und die heult auch nicht. Die kann da nur so ein bisschen eben narkotisiert rumstehen und nicht genau wissen, wohin und was. Aber das alles eben sehr luftig. Und das finde ich Wahnsinn, dass die sich da so getroffen haben.
Gut. Es ist natürlich auch ein kinematografischer Aspekt. Also sie kam aus der Produktion dieser Rome-Geschichte. Ennio Morricone spielte da eine große Rolle. Und wenn ich mal im Bild bleiben darf, für mich verhält sich das tatsächlich zu einer Verarbeitung der Noir-Geschichte wie Jean-Luc Godards Außer Atem zu dem ganzen Krempel, den Wim Wenders in seiner Karriere versucht hat. Wim Wenders ist in dem Falle Lana Del Rey. Godard sind hier diese beiden. Die Zeit für diese Platte ist um. Wir hören natürlich noch ein Stück Travelin' On. Zack, ist das Stück zu Ende. Ja, wir waren ja ganz versunken in dieses Lied Travelin' On von Norah Jones und haben das einfach nochmal ein bisschen nachklingen lassen. Little Broken Hearts heißt das Album und das ist die Wertung.
Hit, 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 Hit.
Yes.
Raven, Raven, Raven.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, und die Norah Jones-Platte bekommt jetzt dann in der Playlist, wenn die dann morgen rauskommt, auch so ein kleines Q eingetragen, qualifiziert für die Longlist des Soundcheck Awards 2013. Denn viermal Hit in dieser Sendung bedeutet, man kommt auf die schöne Liste und hat die Chance, diesen einzigartigen Preis zu gewinnen, der in diesem Jahr an die Black Keys erfolgreich überreicht wurde. Manche werden sich erinnern. Nächste Platte, Django Django. Und da kann ich nochmal wieder sagen, mal wieder Schottland, mal wieder Edinburgh, mal wieder die Kunstschule. Das ist der Humus, auf dem diese Band entstanden ist. Vor 3 Jahren bereits rief der NMI als Zentralorgan der britischen Musikpresse diese Band als hoffnungsvollstes Talent aus, als Band, auf die man gucken muss, aus denen wird mal was. Und dann musste man 3 Jahre warten. Es kam keine Platte. Und jetzt gibt es eine Platte, die einfach gar nicht heißt oder Django Django steht da drauf. Sie hat keinen Titel. Und es ist ein Quartett, das, so schrieb eine Zeitung, Gitarre spielt, Bass, Schlagzeug und Keyboard. Und das sei aber schon alles, was sie mit anderen jungen, aufstrebenden Bands verbinde. Denn Django Django sind irgendwie anders, die haben irgendwas mit Psychedelik zu tun, aber da passieren auch noch eine ganze andere Menge musikalischer Geschichten, so eine Art Art-Pop. Interessanterweise ist die einzige Band, die sie als Referenzgröße gelten lassen, die Beta-Band. Selbst zum Bestehen der Beta-Band kannte die kaum jemand, so eine Avantgarde-Pop-Rock-Kapelle. Interessanterweise ist der ältere Bruder des Anführers von Django Django, David McLean, der ältere Bruder ist der Keyboarder der Beta-Band gewesen. Also ist das nicht mal ein weit hergeholter Vorbildvergleich, sondern es lag quasi in der Familie. Ja, diese Musik bewegt sich tatsächlich in alle möglichen Richtungen und dass die Psychedelik eine Rolle spielt, merkt man vielleicht auch in einem Titel wie Hail Bob. Es gibt den berühmten Kometen, allerdings hier ist es sozusagen Heil Bob, nämlich Hail, H-I-L geschrieben und nicht H-A-L-E wie der Komet Django Django. Hail Bob. Django Django aus Edinburgh hier im Soundcheck auf Radio 1 und vorhin hätte ich fast noch gesagt, vielleicht this year's Phantom Band. Die Älteren werden sich ja erinnern, die ersten Gewinner des Soundcheck Awards, die ja auch aus Schottland kamen und ebenfalls einen ziemlich eigenartigen Pop- und Rock-Ansatz hatten.
Das war ganz komisch, als ich diese Platte zum allerersten Mal gehört habe. Ich habe sie auf dem Rechner gehört, über diese kleinen Lautsprecher und dachte mir so, was haben die alle mit dieser Band irgendwie? Das ist doch so, das funktioniert doch so gar nicht, das ist langweiliges Zeug und sowas. Und dann, als klar war, dass wir die heute Abend hier besprechen werden, mal richtig in die Anlage reingepackt und dachte so, krass, jetzt verstehe ich das irgendwie. Und dann versteht man auch, das war so mein allererster Gedanke, der Drummer, der weiß total gut, was der da hinten macht irgendwie, weil das ist alles so rhythmusgesteuert. Und dann erst habe ich gelesen, okay, der Drummer ist gleichzeitig auch der Bandleader und das macht alles so kompletten Sinn irgendwie. Das ergibt sich dann so, dass das so ein Album ist, das ist so beat-driven irgendwie. Da sind diese Rhythmen da hinten drin und so. Man kann echt nur empfehlen, dieses Album auch laut zu hören, auf richtig guten Boxen und nicht als blödes MP3-File.
Ja. Ich wünschte, ich könnte diesen Punkt auch erreichen, denn mir ist es so geblieben wie dir zuerst. Ich kann, nachdem ich nun mehrere Kritiken darüber gelesen habe, das auch nicht ganz teilen. Das hat auch damit zu tun, dass die meisten sich behelfen, wenn sie diese Musik beschreiben sollen, mit der Referenzhölle. Ne? Da werden halt die ganzen Bezüge aufgezählt, aus denen sich das hier speist. Da geht's um Electronic Beats, um Surf Sound, 80er Jahre Pop. Krautrock, Dub und Afro-Rhythmen. Es geht um noch zusätzliche andere irgendwelche Subgenres, die offenbar sehr raffiniert aufgenommen werden. Und das alles gespielt von einer Besetzung, die auch eine Rockband sein könnte, da klingelt es natürlich sofort. Dann denke ich, ja, wow, irre. Und wenn ich lese, was der David McLean über seine eigene Band sagt, dann klingt das auch... dann klingt das auch schlüssig. Vor allen Dingen diese Idee des Maximalismus, den er formuliert hat. Und diese Idee scheint sozusagen auch die Parallele herzustellen zu Bands wie Hot Chip oder Animal Collective, die eben halt auch sich aus allen verschiedenen Quellen bedienen und versuchen, das, was sie da an Material vorfinden, nicht nur einfach zu verwenden, sondern weiterzutreiben. Und zwar so weit, wie es irgendwie geht. Und das hat natürlich dann häufig den Effekt einer enorm großen Verdichtung. Und die höre ich hier auch. Aber sie kommt irgendwie nicht an. Das ist für mich ein unheimlich raffiniertes Projekt, aber was hat das mit mir zu tun, frage ich mich. Also das ist so, da kann ich mich dran freuen, wenn ich Raffinesse mag. Aber ja, Raffinesse allein macht mich nicht satt. Und glücklich schon gar nicht.
Also ich finde es viel einfacher. Ich habe echt beim ersten so durchhören und ich hatte es auf dem Kopfhörer, was zum ersten Hören immer, glaube ich, die allerbeste Variante ist. Und ich habe gesagt, Chingdarasabum. Und dann habe ich so ein Bild irgendwie, ist mir in den Kopf gekommen von diesen kleinen Äffchen, weißt du, die diese großen Trommeln haben unten, dann haben die noch eine Schelle am Bein und eine Mundharmonika-Gestell vor dem Mund. Und so machen die dann alle Sounds auf einmal und sind total heiter, so ein bisschen auch kindlich komisch, aber auf eine sympathische Weise angehaucht, nur dass hier noch irgendwo ein Gameboy mit für 8-Bit-Sound und digital Geknatter irgendwie noch verbaut wurde.
Aber das ist ja gerade das Besondere, sie machen ja nicht alles gleichzeitig, sondern, wie Kai schon meinte, sie haben diese ganzen Referenzen, die sie auch alle reinpacken und dann wird das Ganze eben aber wieder minimiert. Also da wird ganz viel rausgenommen und für den Hörer, also für mich, entstehen da diese Lücken, wo die ich selber füllen kann und da macht es auf einmal für mich Sinn und deshalb, ich kann das schon verstehen, dass du sagst, es ist raffiniert, es ist auf eine Art und Weise raffiniert, aber ich glaube anders als du meinst. Für mich ist das nämlich sehr, sehr zugängliche Musik, aber gleichzeitig auch sehr gute Musik.
Ich glaube, das Problem ist, dass ich habe, es wird eigentlich wie ein Lifestyle Musik besprochen. Es geht hier um so eine Art Szene. Ja? Also es wird ja auch dann aufgebaut im Moment. Es ist zwar eine britische Band, aber sie wird besprochen wie das große Gegenmodell zur Brooklyn-Szene, wo ja die letzten 10 Jahre Musiker im Prinzip auf ähnlichen Faden gewandelt sind. Das hörte sich dann natürlich anders an. Aber gemeint ist, wenn man sagt Brooklyn, da leben die Leute ja bewusst, weil sie da gut arbeiten und die entsprechende Musik machen können. Und dasselbe ist mit dieser Band auch gemeint. Ja, die lebt heute in London, aber Kunsthochschule in Edinburgh, es wurde schon erwähnt, da geht es eigentlich darum, dass hier so eine Art neuer Lifestyle auch mit kreiert wird. Aber ich höre nicht, dass der sich manifestiert.
Chingdarasabum. Ja, da gab es einen Übertragungsfehler. Ist die falsche Titelangabe bei unserem heute nicht mehr ganz so aufmerksam. Du hast am Getränkekoffer der Show vorher genippt. Gib's zu. Dieses Stück wollen wir hören. Default, die Single aus diesem Album von Django. Und gibt's auch ein hübsches Video zu. Und da kann man auch sehen, dass der Gitarrist die dicksten Saiten aufgezogen hat, die es überhaupt gibt. Daher auch dieser tolle Sound der Gitarre, der hier natürlich von 2 Mitgliedern der Runde wahrscheinlich jetzt auch wieder in die Tonne getreten wird als Referenzhölle, weil das irgendwie Surf-Sound oder was weiß ich ist. Kai, ich brauche diese Referenzhölle überhaupt nicht. Die ist mir völlig Wurst. Ich kann diese Musik tatsächlich einfach so in mich hineinlaufen lassen. Mir macht das wirklich Spaß. Vielleicht wäre es schöner gewesen, wenn diese Platte tatsächlich vor 1,5 Jahren rausgekommen wäre oder so, um so in den Vergleich zu gehen mit der Brooklyn-Szene, die zu dem Zeitpunkt auch noch ein gewisses Leben in sich hatte. Mhm. Denn das ist wahrscheinlich auch für viele die schlechte Nachricht des Abends heute Abend. Diese Brooklyn-Szene ist ziemlich im Eimer. Also was da in letzter Zeit so kam, konnte durchaus auch langweilen. Aber egal, das soll nicht unser Thema sein. Martin Böttcher und ich müssen jetzt versuchen, diese Platte vor diesen beiden Wölfen und Wölfinnen hier...
Ja, weil ich fand die gar nicht so schlecht.
Diese hassverzerrten
Dann redet doch einfach mal über das Cover.
Das Cover ist furchtbar. Das Cover ist furchtbar und auch dieses Booklet, was da drin liegt,
also
ist ganz, ganz
Cover
schlimm. Ne?
Sieht aus.
Du bist bei den Two Bears hier. Wir reden noch über Django Django. Ja? Also wir reden ja noch über dieses Django Django Album, was sich natürlich super einreiht in solche Bands wie Duran Duran oder Talk Talk. Einfach mal den Namen verdoppeln. Ja, das kann man ja da auch sagen. Was ich ganz schlimm fand, am Anfang, wenn man dieses Cover aufnimmt und dann rausnimmt, dieses kleine Booklet, und da ist nämlich die Referenzhölle wirklich aufgemacht. Ja. Weil sie haben hunderte von Namen aufgeführt, denen sie danken. Und wenn man da mal durchgeht, ich habe mir das nämlich wirklich angetan, stellt man fest, dass mehrere Namen da doppelt auftauchen auch noch. Sie haben sich noch nicht mal richtig gut Mühe gegeben
was
dabei.
Was für ein Erbsenzähler, das ist ja total krass.
Bill Drummond zum Beispiel, ne? Von The KLF und große schottische, ja auch Produzentenlegende, kann man glaube ich schon so sagen, der taucht da mehrmals auf und der ist aber letztendlich gar nicht so eine schlechte Referenz, weil sie genau, finde ich, das machen, was auch The KLF gemacht haben irgendwie. Sie kommen da an mit Sounds, die wir so noch nicht gehört haben, behaupte ich einfach mal, so
das
wie
stimmt,
wir sie
die
jetzt hören.
Das ist echt so.
Ja, und ja. Trotzdem ist es für mich sehr zugängliche Musik und das ist für mich die Kunst bei dem Album.
Ja, stimmt. Also es ist so wie dieser so ein Country-Twang mit Elektro und dann diese Aber-eske oder Beachboy-hafte Vielstimmigkeit. Da kann man, das kann man hören, wie man will, je nachdem, ob man auf die Elektro- oder auf die Country-Seite geht. Und die haben aber eine Melodie geklaut. In einem Lied, Heart of the Congos, ist es der Randy
Crabb. Der falschen Platte.
Nein.
Doch, Heart of the Congos ist Two Bears.
So, jetzt gehen wir in die Dokumente.
Ja, stimmt. Ja,
Scheiße.
Hier könnten wir höchstens Skies over Cairo. Das hat auch ein bisschen was mit Afrika zu tun. Und das ist nicht geklaut.
Ja, aber was heißt denn schon originell? Ja, es gibt doch diesen Spruch, dass der etwas für originell hält, dass der nur einfach nicht die Vorbilder kennt, auf dem das Ganze aufbaut. Weil es gibt dieses originell in dem Sinne nicht mehr. Der gute Künstler, der klaut bei vielen, der schlechte, der klaut nur bei einem. Und da sieht man es halt sofort.
Ja, aber ich glaube, ich verstehe jetzt, wenn Kai sagt, Referenzhölle, dann haben sie wahrscheinlich für dich, Kai, einfach an der falschen Stelle geklaut.
Nee, es geht mir tatsächlich, es geht mir darum, dass dieser Eklektizismus, der hier ausgelebt wird, dass der natürlich nur funktioniert, wenn man mit all dem, was man da klaut, eigentlich nichts zu tun hat. Wir hatten dieses Thema schon häufiger. Es wird einen ja nicht überraschen, dass eine Platte wie diese nur durch die iTunes Bibliotheken, ne, oder Diskotheken überhaupt möglich ist. Also einen Klick von dem Afrika-Sound entfernt, der Twang-Sound schnell mal runtergeladen. Du bist halt sehr schnell in Gefilden, ja, musikalischen Traditionen auch, die dir im Grunde in unerschöpflichem Reichtum vorhanden sind. Nur, du musst gar keine innere Beziehung oder intensive Beziehung zu diesen Szenen oder Genres oder auch Zeiten eingehen, um das zu benutzen. Und genau das ist ja das Raffinierte hier. Nur, ja, während früher dieser Eklektizismus tatsächlich auch eine Botschaft transportierte, nämlich die, dass man sagte, hey, wir lassen uns von dem bräsigen Alltag hier nicht niederringen, ja, und schon gar nicht von den ästhetischen Vorstellungen vorausgegangener Generationen, sondern wir tricksen den Alltag aus, ja. Das meinte ich ja gerade mit diesem Lifestyle-Modell, das ja auch in dieser Platte und vor allen Dingen in den Rezensionen, in der Art, wie über sie geschrieben wird, auftaucht. Also wenn man glaubt, dass diese Art von Eklektizismus eine Art bessere Welt darstellt, ja, und die wird hier mal ausgelebt, ja, dann finde ich, löst das diese Platte nicht ein.
Für die einen ist es die Referenzhölle, für die anderen einfach gute Musik. Django Django mit ihrem Album, das keinen Titel hat, vielleicht Django Django heißt oder auch nicht. Das auf jeden Fall war das Stück Firewater hier im Soundcheck auf Radio 1 und das ist die Runde spaltende Wertung.
Geht in Ordnung. Hit.
Von mir aus gesehen von rechts nach links hochgezählt. Kai Müller und Vivian Perkovic sagen, geht in Ordnung.
Ein gutes
geht in Ordnung. Ja, diese Jingles machen wir dann auch nochmal. Ein gutes geht in Ordnung, ein schlechtes geht in Ordnung, also naja und so. Und Martin Böttcher und ich sagen aber, diese Platte ist ein Hit. Wir lassen uns nicht beeindrucken von den 500 Namen. Vielleicht haben wir auch keine Ahnung.
Ich glaube, wir haben sehr viel Ahnung.
Kai hat einfach die meiste Ahnung hier. So, jetzt gibt es Psychedelic Rock aus Nordkalifornien. Sleepy Sun heißt die Band, die es noch nie geschafft hat, eine richtig rundum gute Platte zu machen. Das ist jetzt ihr drittes Album. Aber es gibt immer wieder schöne Momente im Werk dieser sympathischen, durchgedrehten Neo-Hippies. Und bis zur Nachricht gibt es jetzt noch V.O.G.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend.
I don't know of the eagle in the sky. No, no.
Musik aus einer der großartigsten Reggae-Platten, die in der bisherigen Geschichte aufgenommen wurden. Keith Hudsons Album Rasta Communication, das jetzt wieder veröffentlicht wurde als Doppel-CD mit einigen Extra-Tracks und einer kompletten zweiten CD, wo es das gesamte Album als Dub-Version gibt. Und das war gerade das Titelstück Rasta Communication. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck hier auf Radio 1. Kein Müller ist da, Vivian Perkovic, Martin Böttcher, ich bin Andreas Müller, Jochen Saub ist der Techniker und wir kommen jetzt zu einer Band namens The Two Bears, bitteschön.
Tja, wen haben wir hier? Zwei Bären. Joe Goddard, bekannt als die samtweiche Stimme von Hot Chip, und sein Kumpel, den ehemaligen PR-Mann und jetzt Produzenten Rev Rundle. Und um das gleich am Anfang mal klarzustellen, wenn man den beiden glauben kann, dann sind die Bären, die hier gemeint sind, das sind in der Tat die schwulen Bärchenmänner, die kräftigen, haarigen und gerne tanzenden, feierfreudigen Schwulen. Joe Goddard und Rev Rundle, die sind nicht schwul, aber sie wollten klar machen, um was es bei ihrem Projekt geht bei diesem Album Be Strong, um eine ausgelassene Stimmung, um die befreiende Wirkung, die der Dancefloor auf Menschen haben kann, um Lebensfreude. Und ihr Debütalbum, das bereits vor einigen Wochen herauskam, ist jetzt nochmal in erweiterter Fassung veröffentlicht worden, nämlich mit zusätzlichen, noch mehr auf den Club schielenden Remix-Versionen. Aber eigentlich braucht dieses Album das gar nicht. Pop trifft House und macht uns alle, wenn wir denn wollen, zu Tanzbären.
Fast war es soweit, dass ich mir das Hemd vom Halbe gerissen habe und hier meine behaarte Bärenbrust ins Studio gehalten hätte. Unglaublicher Track von Two Bears Work.
Ja. Tolles Album. Also wirklich, ich bin ja ein großer Fan elektronischer Musik, um mich mal hier zu outen. Ne? Was ich an diesem Album so gut finde, ich meine, wir schreiben das Jahr 2012 und die elektronische Tanzmusik, das war ja nie so eine Musikrichtung, die sich so um große Revolutionen gekümmert hat, sondern es ging immer so um Evolution. Also man fängt an bei irgendeinem Sound und das entwickelt sich so langsam auseinander von Jahr zu Jahr oder von Monat zu Monat und diese ganzen einzelnen Untergenres, diese Mikrogenres entstehen da. Und ganz am Anfang, als es losging so mit Techno und House in Deutschland, also aus meiner Erfahrung in Berlin, da war das so, da konntest du auf einer Party eben all die ganzen verschiedenen Stile spielen und trotzdem eine wunderbare Party feiern. Und das ging dann so im Laufe der Jahre verloren, gerade so am Anfang, Mitte der 90er, da war davon keine Rede mehr. Da warst du entweder jemand, der auf Techno stand oder jemand, der nur auf House stand oder auch auf Jungle oder auf Drum and Bass oder sowas. Das vermischte sich da alles nicht. Das hatte sich da auseinander dividiert. Und hier in diesem Album kommt es mir so vor, als wenn sie die besten Sachen aus all diesen Untergenres sich nehmen, diese beiden Bären, und die zusammenpacken in ein Album.
Und es ist natürlich eine wahnsinnige Liebeserklärung an Musik. Es zieht sich so durch als Thema. Also dieses, auch in die Sounds hinein, die sie hier gefunden haben, aber auch inhaltlich, wo es geht eben so, let the music nicht hit you, aber so in diese Richtung. Es ist Give the music all your love, genau. Es ist ja die pure Liebe, die hier aus dieser Platte schwebt.
Ja, einerseits stimmt das. Der Titelsong, den du da jetzt gerade ansprichst, ist eines der Stücke über Musik, eines der klügsten Stücke über Musik, die ich lange gehört habe. Es gibt ja sowieso nicht so viele selbstreferenzielle Songs, wo also Musiker darüber singen, was ihnen Musik bedeutet. Oder aber es gibt viele Songs, wo sie versuchen, sozusagen ihr Musikverständnis gegen das Böse, nämlich das Business, zu verteidigen. Aber einfach nur, wo es um Musik geht, quasi so eine philosophische Betrachtung, selten. Dieser Song ist eine philosophische Betrachtung, der im Grunde davon erzählt, was man toll nachvollziehen kann, dass Musik die Befreiung ist, ja, aber um den Preis, ja, die Befreiung in der Jugend, ne, man hat plötzlich was Eigenes, Tolles entdeckt, und aber um den Preis, dass das, was einen da befreit, einen auch gefangen nimmt für den Rest des Lebens.
Ja, gut, aber ich glaube, in diesem Käfig lebt es sich dann doch irgendwie ganz schön, weil sonst würde das hier nicht so klingen, wie es klingt. Und tatsächlich, du sagst, die Songs über Musik, es gibt einige, Music Was My First Love, John Miles und solche Geschichten, die sind meistens ganz,
Prince
ganz...
Prince hat so Sachen gemacht.
Ganz schreckliche Songs sind das.
Die Roots haben so eine Sachen gemacht.
Aber hier klappt's.
Ich finde, mir ist ja House sonst immer zu gerade und zu begeistert mich nicht so sehr, weil ich oft irgendwie auch den Eindruck hatte, wenn die feiern, dann ist es entweder zu ernst, so, so auch die Moves und so dieses ganze Verbissene manchmal, und das andere ist dann, wenn es zu kreischig wird. Aber diese Platte ist auch albern genug, um wirklich echt so spastimäßig Spaß zu haben damit, und sehr humorvoll, und das finde ich großartig. Also ich weiß nicht, ob wir das noch hören, Ghosts and Zombies, nee. Gleich, nee, da gibt es ein Michael Jackson Zitat irgendwie, we got the funk of 40,000 years, das ist das, was diese Christopher Lee Stimme am Anfang sagt oder am Ende, das finde ich super. Oder ein Liebeslied, Church heißt es, ist schon mal ein wahnsinniger Titel, finde ich, für ein Liebeslied, antireligiös das Church zu nennen und trotzdem alles da reinatmen zu lassen, was in wirkliche große Liebe gehört. Und dann da so Steel Drums reinzuzaubern, die gar nicht passen, eigentlich im Sound. Und dann kommen noch so doofe Handclaps hinterher. Und das ist wirklich wahnsinnig komisch. Ohne Worte einfach. Ja. Super.
Jede Menge Humor. Und es gibt so einen Moment, in dem ich, der mich fast zu Tränen rührt und mich gleichzeitig so upliftet. Das ist das upliftendste Stück, was ich seit Äonen gehört habe. Und was mich auch wieder schmerzlich vermissen lässt, dass ich kein Engländer bin. Weil so empfinden und formulieren können wahrscheinlich nur Engländer. Wir hören jetzt einen Song, der heißt Heart of the Congos. Und Heart of the Congos ist wahrscheinlich das bedeutendste Roots-Reggae-Album, das überhaupt aufgenommen wurde. Von den Congos, produziert von Lee Scratch Perry. Das war immer sehr, sehr rar. Viele hörten immer nur davon. Und hier beschreibt er in der Geschichte, wie er als junger Kerl irgendeinen blöden Bürojob macht im Hoover Building in London. Es ist ein sehr, sehr berühmtes Gebäude, ungefähr so berühmt wie der Big Ben, die Londoner kennen es alle. Und das ist dann so ein alter Typ, der seine Raving Days schon hinter sich hat. Der hat eben zu Reggae geraved und er drückt ihm ein Tape in die Hand. Und das ist das Tape, was ihn sozusagen erdet, was ihn quasi über diesen miesen, blöden Job bringt. Das ist eben Heart of the Congos von den Congos. Und Jahre später kommen dann zwei der Congos, also die damals die Band bildeten, Cedric Myton ist der eine, den anderen habe ich vergessen. Und er geht dann dahin, um zu sehen, ob das wirklich lebende Menschen sind, die da auftreten in London, weil das ist so ein Mythos, diese Band. Der kann sich gar nicht vorstellen, dass es die gibt. Und dieses Stück ist einfach der absolute Hammer. Heart of the Congos. Two Bears in Heart of the Congos aus dem Album Be Strong. Ich finde es umwerfend, wirklich anrührend, mitreißend. Die beiden sind Ende 30 inzwischen und machen hier ein Autorenhaus, der es in sich hat, virtuos, die beherrschen ihr Material und machen das mit einer, ich würde jetzt nicht sagen Würde, weil es ist eben nicht das richtige Wort, aber mit einer Autorität, die gleichzeitig so easy und dennoch zwingend ist. Das ist ganz, ganz großes Zeug hier und wow.
Das unterscheidet sie halt von dieser Heerschar von Produzenten, die vielleicht eher gar nicht so richtig Musikproduzenten im herkömmlichen Sinne sind, sondern eher so Architekten. Architekten von Beats und von Bassdrum und Snare und Clap. Aber wie schaffst du es in so eine Musik, die jeder heutzutage an seinem Computer zusammenbauen kann, wie schaffst du es da so eine Art Seele reinzubekommen und dass das groovt und sowas, ne? Und natürlich die Stimme von Joe Goddard, die macht da schon ganz, ganz viel. Aber es ist nicht nur das, es ist auch dieser Umgang mit Musik, sich so von dieser Formelhaftigkeit der House Music zu lösen, ohne sie völlig so zu verneinen, sondern du nimmst so die Sachen, die dir daran gefallen und machst da was daraus. Dieses Album ist meiner Ansicht nach nicht so schlau wie so ein Hotchip-Album, auch wenn es sich so aus ähnlichen Quellen speist, aber es ist, also was ich damit meine, ist nicht ganz so geleckt oder nicht ganz so sauber produziert oder nicht bis ins Ende so ganz glatt poliert.
Es ist nicht auf den Markt produziert wie Hotchip.
Genau,
das ist
aber, sie hat mehr Leben.
Das ist, was man Labor of Love, glaube ich, nennt. Das war, glaube ich, eine Herzensangelegenheit, die hier veranstaltet haben. Die haben ja als Teenager sind hier reingekommen in die Szene. Das ist circa 25 Jahre her. Da sah das alles ja noch ganz anders aus. Du hast ja eben auch schon beschrieben, wie dann der Stalinismus sich dann durchsetzte in den jeweiligen Szenen. Und es gab so vor Monaten, die Platte ist ja vor Monaten in England schon erschienen, hier dann irgendwie auch und ist jetzt heute dann nochmal veröffentlicht worden, weil plötzlich alle drüber redet und das Label merkte, oh, vielleicht bringen wir das Ding nochmal raus mit ein bisschen Promotion im Hintergrund. Es gab so Interviews und dann sagten sie so, diese heutige Dance-Szene, die Bass-Music-Szene ist alles Mist, da wird viel zu wenig LSD genommen und die kiffen überhaupt nicht mehr, die schmeißen sich nur noch dieses ganze neue Chemiezeug rein, von dem keiner genau weiß, wie es eigentlich wirkt, diesen ganzen Russen-Quatsch und so, und die Leute sollen gefährlichst mal wieder auf den Trip gehen. Ich dachte so, ja, Moment. Aber das war natürlich das Zeug, was diese Szene ursprünglich mal angeschoben oder sagen wir mal zum Fliegen gebracht hat und eben nicht das die ganze böse Chemie. Und ich dachte erst so, na, kann man das denn so ernst nehmen? Aber ich glaube, so ganz ernst meinen die es nicht, aber es hat ihrer Musik offensichtlich ganz gut getan.
Aber was ich auch total erstaunlich fand und wo ich am Anfang des Albums ziemlich erstaunt und gespannt war, wie macht man denn ein Album tatsächlich daraus? Mit dem Anspruch eines Albums, Hausmusik ist überhaupt eigentlich gar nichts für Alben. Also so, das hat auch mit dem vom Konzept und von wie man die Dinge kombiniert, ja gar nichts damit zu tun. Das finde ich eben, ist auch genau der Unterschied hier, wie du sagtest, dieser Autorenhaus, der da ein bisschen was will, der eine Narration hat und einen Humor und so Dinge, die ansonsten im Club da, finde ich, viel zu wenig passieren. Also dafür liebe ich ja Hip-Hop, dass das immer möglich ist. Also dass es in dieser Musik mitgedacht, geht gar nicht anders, als nicht das auch noch, diesen Twist reinzubringen, zusammen mit den Beats, zusammen mit den Melodien und alles. Und das fehlt mir im Haus immer. Und da bin ich total begeistert, dass sie das schaffen, tatsächlich das als Album durchzuziehen. Und man immer, und dann auch wie so ein kleines Geschichtsalbum der Hausmusik, verschiedene Einflüsse mehr in den Vordergrund treten lassen. Das ist so ein bisschen wie so eine Sesamstraße von einer Hausgeschichte irgendwie auf ein Album gezaubert. Und alles hat nochmal ein anderes Thema und immer wieder was einen auch gedanklich so anregt, dass man dranbleibt. Das finde ich echt total sympathisch.
Weil die Platte ja sogar produziert ist wie ein kleiner DJ-Set in Teilen. Also die Stücke gehen direkt aneinander dran, sind so gecuttet, dass sie halt auch fließt. Da kommt es dann auch wieder, dann kommt das Brett auch wieder zum Tragen irgendwo. Aber es ist natürlich alles weit entfernt von den 8 Minuten, die so eine Maxi meistens hat.
Und der entscheidende Unterschied ist halt, normalerweise ist Techno und Hausmusik instrumentale Musik und hier wird halt gesungen und es werden Geschichten erzählt. Ja. Ja, und das hast du normalerweise bei dieser 12-Inch-Kultur nicht. Weil
ja, und auch beim Vocal House, da hast du ja nur so eine doofe Trellergeschichte, genau, irgendwie, die ja um überhaupt nichts bedeutet, die nur mit Schlagworten vielleicht hoffentlich was motiviert.
Genau, um den Körper zum Arbeiten zu bringen. Ja, genau. Ne? Und sie nehmen das ja sogar ironisch auf, hier in diesem Track, den wir ganz am Anfang gehört haben, Work, ne? Da geht es ja darum, bringen Arbeiter auf der Tanzfläche und so, aber sie füllen das eben noch mit sehr viel mehr Inhalt.
Und da bin ich auch total dankbar, weil ich finde nämlich, wenn man diese Dudes, die da auf dem Boxen tanzen, irgendwie in irgendwelchen Netzhemdchen und eingeölt und so, und dann siehst du das und denkst so, ey, warte mal, das ist doch hier alles für einen ganz anderen Zweck und dann kommt das so anders rüber und die schreiben genau darüber ein Lied. Und das ist doch so schön, wenn man sich aufgehoben fühlt und nicht mehr alleine auf der Welt, weil man denkt irgendwie so, boah, alle feiern und ich find's aber irgendwie scheel. So. Und die sind genauso.
Ja, ich glaube aber, dass der Song Work noch einen zweiten Hintersinn hatte, denn die Band hat sich gegründet 2008, glaube ich, 2009. Ich glaube, 2010 kam dann das erste Album heraus.
Nee, das ist das erste Album hier. Die haben...
Ich meine, sie hätten 2010 schon mal eine Songsammlung rausgebracht.
Du wärst am angefangen, wie es sich eben für eine richtige Dance-Projekt gehört, EPs zu veröffentlichen. Ja. Und die besten Sachen davon, die fließen jetzt hier in dieses Album mit rein.
Gut, jedenfalls 2008 war The Rundle so weit, dass er eigentlich total gescheitert war. In seiner Plattenfirma brauchte man ihn nicht mehr, weil die Finanzkrise auch die Plattenfirma nicht mehr brauchte. Und dann stand er da, ne, mit weit über 30, was soll er machen? In einem Interview habe ich gelesen, dass er sagte, wenn das früher in meinem Leben passiert wäre, wäre ich Lehrer geworden. Aber es kam halt zu spät. Und dieses Work, ja, we gotta work for the future, for each other, ist dann nicht nur so ein, wie heißt es nochmal, Workout-Song, ja, für die Feierabend-Disco.
Es ist eine alte Acid-House-Hippie-Idee. Es ist einerseits natürlich die Arbeit auf dem Dancefloor, aber es ist tatsächlich die Idee, wir müssen, wenn wir zusammen was versuchen, wenn wir zusammenarbeiten, nicht gegeneinander, nämlich im Kollektiv, in der Kooperative, dann wird es nochmal was mit dieser Welt oder dieser Gesellschaft vielleicht erstmal. Das ist eine ganz alte Idee aus den 80ern, aus dieser Szene. Und das ist auch so ein Moment, wo man wieder in Tränen ausbrechen kann. Aber das hören wir jetzt nicht, wir haben was anderes. Warm and easy, ne?
Ja, genau. Yeah, we're rolling.
Warm and easy. Die Two Bears aus ihrem Album Be Strong im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit. Hit, Hit, Hit.
Viermal Hit und damit auch wieder ein kleines Q neben dem Namen der Two Bears, qualifiziert für die Longlist des Soundcheck Awards. Fantastisch, großartig und es geht gut weiter.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ich bin jetzt schon in so einer Verfassung, in einer Laune, dass ich fast gesagt habe, die nächste Fahrt geht rückwärts.
So hörst du dich auch an. Ja, alle einsteigen, ja, bitte jetzt nochmal.
Kaufen
noch mal.
Die 12 Lose, keine Nieten. Blockhead liegt auf. Interludes After Midnight. Vivian, bitte.
Ich habe aufgehört zu rappen, weil ich einfach scheiße war. Wenn ich weitergemacht hätte, könnte ich heute vielleicht ganz gut sein, aber damals war das nichts. Ich glaube auch nicht, dass die Welt einen weiteren weißen Junge mit einer Scheißstimme braucht. Blockhead redet so, erfrischend selbstkritisch, hat Mitte der 90er also angefangen und aufgehört zu rappen und ab dann nur noch Beats produziert. Da, wo Hip-Hop herkommt, in New York. Und unter dem Namen Blockhead, weil er einen quadratischen Kopf hat. Beats hat er gemacht für den düster Rapper Aesop Rock oder den Skate-Rapper Merce. Und ein Label, das wollte dann auch ein Instrumental-Hop-Album von ihm. Blockhead strickte eins, das landete dann über verschlungene Wege und Zufälle bei Ninja Tunes in London. Und er hätte auch zu seinen Freunden bei Def Jux gehen können. Die hatten aber gerade das RJD2-Album rausgebracht und da dachte Blockhead, machen sie nicht noch so ein Album. Und bei Ninja Tunes ist er mit seinem Sound sehr passend. In Europa ist dieser Sound diese lebensbejahende Melancholie, wie das in einer Rezension beschrieben wird, oder dieser Sound der stimmungsvollen, beatbasierten Klanglandschaften, die klingen, als würden sie sich in Staub verwandeln, würde Tages Licht dran bringen, ist dieser Sound sowieso viel beliebter als in den USA. Und seine Musik und diese Vielschichtigkeit entwickelte Blockhead dann gleichzeitig mit dem Fortschritt, den er machte, in technischen Produktionsmöglichkeiten. Denn erstmal hat er nur Beats auf dem Keyboard und mit dem Keyboard programmiert und dann mit Ableton sind jetzt keine 8 Takte mehr gleich auf seinen Alben. Mittlerweile hat er 5 Alben rausgebracht. Interludes After Midnight ist eins dabei und da hört man, dass er handwerklich tatsächlich besser geworden ist. Dieser Titel ist entlehnt einer seltsamen Sendung, die ist Fernsehsendung, öffentlich zugänglich, halb pornografisch und komisch, die er in seiner Kindheit gesehen hat. Aber auch ohne diesen Bezug ist Interludes After Midnight ein fantastischer Titel, der genau definiert, was auf dem Album passiert. Nämlich diese Nachtstimmung, wie in den leerer und leiser gewordenen Wohnstraßen in New York und dann Melodien und Collagen, die über überhaupt gar kein rundes Bild ergeben wollen, mit dicken Ölfarben und Rahmen, sondern die sich ineinander weben, wie das Gekritzel auf dem Notizblock neben dem Telefon, wo immer verschiedene Schichten dazukommen und verschiedene kleine Ideen und manchmal auch eine Flöte. Hören wir erstmal Escape the Middle.
Escape the Meadow, Blockhead aus seinem Album Interludes After Midnight hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, früher hätte man gesagt, typischer Ninja Tunes Sound. Nee, hätte man nicht gesagt, weil früher Ninja Tunes so gar nicht geklungen hat. Das wäre viel zu hart gewesen für die. Ich bin froh, dass es nicht die Tapete geworden ist, die man bei so einem Zeug hätte befürchten können.
Vom Blockhead jetzt insgesamt?
Ja, überhaupt diese Art Musik zu machen. Diese Genre.
Ich finde das Bemerkenswerte tatsächlich, dass ich, also erstmal, dass wir feststellen müssen, es wird wohl ein Genre sein, weil es gibt eine Reihe von Menschen, die tatsächlich ständig Alben rausbringen und die sind immer irgendwie gleich. Und das ist ja dann wohl Genre, wenn da nichts weitergeht und sich das ins Nächste entwickelt. Das finde ich bemerkenswert, aber ich finde, es ist auch echt irgendwie okay bei diesen Sachen, weil die ja in sich so tatsächlich vielschichtig und es gibt so viele Dinge zu entdecken, dass das auch ruhig so bleiben kann. Aber es hat sich echt so seit 10 Jahren nichts getan in diesem Hip-Hop-Produzenten-Instrumentalfeld.
Aber jetzt sind sie wieder gefragt und es gibt Aufmerksamkeit, weil der Underground eine extreme Retro-Biege gemacht hat. Es gibt wahnsinnig viel Zeug, was eben so klingen möchte wie das goldene Zeitalter 88 bis 91, was die Sample-Banken beschwört, die es damals gab, die man auch heute nicht mehr anzapfen darf, weil man dann Ärger kriegt und dann sich das eben selber teilweise spielen muss oder sich sonst wie besorgt. Und das ist, erlebe ich in den letzten Monaten, dass hier in den Plattenläden die Leute diese Sachen den Verkäufern weil ich aus den Händen reißen, weil es so klingt wie früher, weil es so ist wie einst. Und da finde ich ihn aber weitaus spannender, weil er eigentlich nicht diese totale Retro-Biege macht.
Na, so halb, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie so richtig in diesen Instrumental-Hip-Hop so eingestiegen, aber ich finde schon, dass man hier sehr viele Samples, die er verwendet, erkennt.
Irgendwie. Ja, extra. Das genau, ist ja, es ist, genau, ist ja eine Erinnerung. Es ist ja ein Spaziergang durch seine Kindheit, durch seine Einflüsse. Und das ist ja tatsächlich die vordigitale Zeit, bildet genau. Er quasi ja hier ab auf diesem Album.
Und er bildet sie ab, aber auf eine digitale Art und Weise, weil er ja nicht mehr mit Turntables arbeitet und nicht mehr mit Platten arbeitet, sondern er hat ja irgendwie, ja, ich nehme an, du hast gesagt Ableton oder sowas. Ich nehme an, da hat er inzwischen so sein Können irgendwie dran perfektioniert.
Und es ist ja auch kurz erklären, was Ableton ist.
Ja, Ableton ist ein Musikproduktionsprogramm, was es extrem vereinfacht, elektronische Musik zu produzieren, weil es automatisch die verschiedenen Samples in die richtige, zueinander passende Geschwindigkeit eigentlich bringt.
Und ja, entwickelt worden in
Berlin.
Tusch. Ja. Wer hat's erfunden?
Wer hat's erfunden? Die Berliner haben's erfunden, genau. Aber hier in diesem Falle, natürlich schaut er zurück. Ne? Man muss ja nur sich mal die Songtitel angucken. Ne? Er besingt ja oder er bespielt ja eine Vergangenheit, die es so gar nicht mehr gibt. Meet Me at Tower Records in New York, Tower Records. Dieser große Mega-Plattenladen, der gar nicht mehr existiert. Ne? Oder auch Never Forget Your Token, die Subway in New York. Da gab es früher den Token, die kleine Münze, die du reinwerfen musstest, die gibt's nicht mehr. Inzwischen ist das ein elektronisches Bezahlsystem und so. Er schaut also zurück und das macht er, finde ich, gut.
Ja, schön. Und wir hören jetzt genau dieses Stück. Nie den Fahrschein vergessen. Die New York-Version. Never forget your token. Zurückbleiben bitte. Never Forget Your Token, Blockhead aus dem Album Interludes After Midnight. Und es gab ja gerade Riesengeschrei und Geschimpfe, nämlich über die Retro-Bewegung im Hip-Hop-Underground derzeit, der Hip-Hop-Underground, der so gerne wie 1989 klingen möchte und weil da alles so gut war und schön war. Und wir aber eigentlich finden, dass das hier nicht so ist.
Nee, das finde ich ist nicht so, weil das eigentlich ein ganz schönes Rezept ist, was Blockhead benutzt. Er kombiniert so diese trockenen Beats und bringt was Saftiges dazu. Das sind dann entweder Streicher oder Beats und Bläser oder Beats und Flöten, also irgendwas, was diese auf der Struktur der Beats nochmal aufleben kann. Das finde ich passt gut. Was mich ein bisschen gestört hat, also jetzt mal abgesehen davon, dass es einfach keine Vision gibt, wohin Instrumental Hop eigentlich gehen könnte, und ich finde, das kann man bei jemandem, der das ja jetzt schon so lange macht und in der Riege irgendwie mit RJD2 oder noch davor war Shadow, da könnte man jetzt nach 10 Jahren dann mal überlegen, was man da eigentlich weitermacht. Aber diese alten, so, da gibt es Aufnahmen aus alten Aerobic-Videos wahrscheinlich oder so, diese kleinen Schnipselchen, das finde ich total langweilig mittlerweile, das zu hören. Ja, irgendwie die nächste Gymnastikanleitung, die man da so augenzwinkernd unterschraubt.
Ja, das ist so wie Telefonanrufbeantworter-Interludes auf Hip-Hop-Alben, ja klar. Aber was mir hier gefällt, ist so das, was man vielleicht noch an späten Woody Allen-Filmen gut finden kann. Es ist immer dasselbe, es wird immer die gleiche Geschichte erzählt, aber es hat eine gewisse kinematografische Qualität und seine Songs erzählen schöne Geschichten. Und das ist halt, es ist etabliert auf einer bestimmten historischen Ebene und wird sich auch letztlich nicht mehr entwickeln. Aber ich finde ohnehin, wir müssen weg von dieser Linearität in der Kulturgeschichte zu sagen, also da gibt's einen Anfang und dann muss sich da immer alles in eine Richtung weiter bewegen. Wir brauchen auch andere
Stagnation?
Möglichkeiten. Nein, nicht Stagnation. Nein, wir müssen die Geschichte, glaube ich, einfach anders quantenmechanisch, glaube ich, sehen und betrachten. Nur dann haben wir eine Chance. Sonst werden wir umkommen in einem
sonst fliegen wir mit Cameron auf die Androiden.
Geschichtsstau. Ich finde es eben, wir hören ja einen Virtuosen im Studio, der uns schöne Geschichten erzählt. Nicht mehr und nicht weniger, aber ich finde es eine Menge wert.
Absolut.
Es sind allerdings Geschichten ohne Worte, ne? Oder wenn er sie erwähnt, sind sie nicht wesentlich. Mhm. Die Geschichten drücken sich optisch aus, ne? Beziehungsweise.
Das ist Programmusik, finde ich.
Ja, genau, cineastisch, ne? Ja, genau. Also finde ich auch.
Aber ich finde, das ist wie so eine tatsächlich Musik, die aus Wohnungen dringt, wenn man in der Stadt spazieren geht. Nee, da gibt's hier ein Element und da ein Element. Doch,
so,
das ist
so
der Soundtrack.
So, ich dachte, du wärst jetzt wieder bei der Tapete.
Nee.
Weil es ist eben nicht Tapetenmusik.
Nee, überhaupt nicht. Es ist nämlich genau das Vielschichtige. Hier ist ein Leben, da ist ein Geschäft, da ist ein Kiosk. Und das alles umweht einen und wird manchmal auch echt richtig leise auf dem Album.
Tja.
Ganz
sehr
leise.
Sehr leise.
Fast unhörbar.
Robin Bird Era, Blockhead aus seinem Album Interludes After Midnight. Und der Soundcheck sagt:
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit,
Vivian und ich finden, das ist ein Hit. Kai Müller und Martin Rabitz. Böttcher. Aber ihr seht euch ja wirklich ähnlich. Sagen, diese Platte geht in Ordnung. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bleiben Sie dran, denn es gibt jetzt Lost in Music mit Jürgen König und dahin begleiten Sie Gravenhurst aus deren neuem Album The Ghost in Daylight. Hören wir noch das Stück The Prize. Ich bin Andreas Müller. Bis dann. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.